Willkommen bei Schokolade zum Frühstück, der Podcast, der Frauen dabei hilft, sich endlich rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen. Hier lernst du etwas über Themen wie emotionales Essen, Selbstliebe, Körperliebe, Sexualität und Spiritualität. Also Themen, worüber sonst nicht gesprochen wird. Entweder treffen wir uns zu zweit oder gemeinsam mit spannenden Persönlichkeiten. Also, viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Los geht's!
Willkommen zu einer neuen Folge von Schokolade zum Frühstück. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute aus Thailand, speziell Koh Phangan. Und ich bin nicht alleine, denn ich habe den lieben Georg bei mir im Podcast zu Gast. Und wir reden heute über das spannende, aber auch wichtige Thema Traumata. Georg! Wir haben uns ja hier auf Koh Phangan kennengelernt. Stell dich doch erstmal kurz vor. Wer bist du? Und erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine so wertvolle Arbeit.
Ja, danke, liebe Jenny. Genau, mein Name ist Georg und ich bin Coach für emotionale Heilung und Entwicklungstrauma. Und du hast ja auch gesagt, es geht um Trauma, aber ich glaube, wir werden da ein paar Differenzierungen reinbringen, weil es da, glaube ich, viele Missverständnisse gibt. Und es ist nicht das, was die meisten Menschen denken. Also zu meinem, das, womit wir arbeiten, ist nicht das, was die meisten Menschen denken. Und auch, wie wir dieses Problem, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, lösen, ist auch nicht so, wie die meisten Menschen denken. Also ich bin davon überzeugt, dass da sehr viele Missverständnisse und Mythen und Stolperfallen existieren bei diesem Thema. Und ja, ich hoffe, dass wir vielleicht mit diesem Podcast, mit dieser Folge ein bisschen ja, Klarheit schaffen können. So. Genau, aber das ist so mein Weg. Ich muss auch sagen, dass ich mich weniger mit dem Titel Coach identifiziere, sondern das schon auch immer mehr in die therapeutische Richtung geht. Aber ich auch mit der klassischen Psychotherapie auch nicht so resoniere, deswegen ist immer die Frage, wie nennt man das? Ich sage immer, ich bin Wegbegleiter. So. Genau. Und abgesehen davon mache ich auch einen Podcast, um über diese Themen zu sprechen und zu ja, educaten. Genau, das ist ein bisschen, was ich mache und ja, ich bin gespannt auf unsere gemeinsame Zeit. So.
Ich freue mich auch ganz sehr. Du hast mir ja schon ein bisschen was über deine Arbeit erzählt. Du bist ja auf Paare spezialisiert, aber wir werden erstmal ganz am Anfang anfangen und wirklich erstmal Klarheit in das Thema Traumata bringen, weil das ist gerade in aller Munde, zumindest in unserer Bubble, und es ist auch gut so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viel Angst mit sich bringt, wenn da keine Klarheit besteht. Wir sind alle irgendwo traumatisiert, gerade wir in Deutschland. Deutschland ist ein Land, wo es sehr viel Sucht gibt. Ne? Meine Kundinnen zum Beispiel sind von Esssucht betroffen, emotionalen Essen, aber auch Alkohol ist ein sehr großes Thema und natürlich auch Gewalt in Beziehungen oder keine erfüllte Liebesbeziehung. Und Deutschland hat wirklich eine schwere Geschichte. Und da, um erstmal Klarheit reinzubringen, was denn überhaupt ein Traumata ist, wie sich das im Körper auch manifestiert und wie sich das dann vor allem in unseren Beziehungen oder in unserem Alltag zeigt und äußert, da würde ich gerne heute mit dir darüber reden. Und natürlich können wir dann auch gern tiefer in das Thema Beziehungen eintauchen. Fangen wir ganz einfach an. Was ist ein Trauma? Sind wir alle traumatisiert?
Ja, das ist eine super schöne Frage oder auch eine wichtige Frage. Und das ist ja heutzutage auch so eine Floskel, die überall rum erzählt wird. Wir sind alle traumatisiert. Ich mag solche Verallgemeinerungen nicht, weil, ja, was hat man davon? Ich will jetzt nicht unterstellen, ich hätte jeden Menschen kennengelernt und sagen, du bist traumatisiert. Persönlich habe ich noch keinen Menschen kennengelernt, wo ich sagen würde, der hat keine traumatischen Prägungen erfahren. Wir leben auf jeden Fall in einer traumatisierten Gesellschaft, das würde ich schon sagen. Und deswegen ist wichtig, dass wir erstmal definieren, was überhaupt Trauma bedeutet, so. Weil da einfach viele falsche Vorstellungen sind. Also, buchstäblich bedeutet Trauma nichts anderes als Wunde. Also das griechische Wort Trauma ist eigentlich eine bedeutende Wunde. Und früher wurde sie im Medizinischen verwendet, wenn du einen schweren Unfall hattest, dann war das ein physisches Trauma. Dann kam mit den Veteranen irgendwann dieses posttraumatische Belastungsstörung. Das ist das, was die meisten Menschen denken. PTSD, posttraumatische Belastungsstörung. Ist, wenn du einen Unfall hast, einen Missbrauch, ein plötzlicher Tod, in den Krieg zu ziehen. Ich glaube, da würden die meisten Menschen sich einigen, dass das traumatisierende Erfahrungen sind. Aber das, worüber wir sprechen, ist nicht das, weil das nennt sich Schocktrauma. Das ist ein einmalig stattfindendes Ereignis. Also einmal. Du kannst sagen, das war dieses Ereignis, das hat mich traumatisiert. Unfall, Missbrauch, das kannst du klar einordnen. Das, worüber wir hier sprechen, sind Entwicklungs- und Bindungstraumata. Das ist nicht ein einziges Ereignis, sondern es ist immer und immer und immer wieder. Deswegen können Menschen das überhaupt gar nicht einordnen, weil es war halt immer so. Es war immer so in meiner Kindheit, dass meine Eltern nicht da waren, dass die emotional nicht verfügbar waren, dass ich nie gesehen wurde, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Dass die Eltern sich immer gestritten haben, dass mein Papa alkoholkrank war, dass meine Mutter depressiv war. Das war halt immer so. Und das sind diese Entwicklungstraumatisierungen, von denen wir sprechen, die tatsächlich einen viel größeren Impact haben auf unser Leben als so ein, so, sogar mal pauschal gesagt, als eine Vergewaltigung, weil das passiert durch einen fremden Menschen. Das ist klar, zu diesen Menschen hast du keine Liebesbeziehung. Diese Entwicklungs- und Bindungstraumata, das ist in den meisten Fällen unsere Eltern oder nahestehende Menschen. Mit den Menschen haben wir eine Liebesbeziehung. Und von den Menschen, von denen du am meisten geliebt wirst, gleichzeitig so verletzt zu werden, das ist für ein Kind sehr schwer zu verarbeiten. Deswegen haben diese kleinen Verletzungen tatsächlich einen viel größeren Impact auf unsere Beziehungsfähigkeit, auf unseren Selbstwert und auf viele andere Dinge. So. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir darüber so ein bisschen differenzieren, worüber wir hier reden. Und ein Weg vielleicht noch, das zu differenzieren, Entwicklungstrauma ist nicht nur das, was dir passiert, also schlimme Dinge, die nicht hätten geschehen sollen, sondern auch gute Dinge, die eigentlich hätten geschehen sollen, aber nicht passiert sind. Das ist auch schon traumatisierend, wenn wir nicht wirklich emotionale Zuwendung, tiefe Liebe, körperliche Berührung bekommen, das ist für ein Kind schon traumatisierend, weil da schon unser Stresssystem ausgelöst wird. So. Das ist so, worüber wir hier sprechen. Entwicklungs- und Bindungstraumata, das nennt man auch Komplextrauma, weil es sehr komplex ist, weil es auch sehr viele, unglaublich viele Wege hat, traumatisiert zu werden und was halt so einen tiefen Impact hat auf uns. Ja. Aber worüber wir hier reden, sind Kindheitstraumata. So. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob du in deinem Erwachsenenleben traumatisiert bist oder ob du in deiner Kindheit traumatisiert bist. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Man weiß sogar auch aus Studien, Menschen, die Veteranen waren, die im Krieg waren, die schweres Trauma erfahren haben, die Menschen, die nicht so tiefe Traumatisierung in ihrer Kindheit hatten, die konnten es relativ gut verarbeiten. Die Menschen, die noch unintegrierte Kindheitserfahrungen hatten, die sind überhaupt nicht zurechtgekommen. So. Es ist aber wichtig zu verstehen, was auch immer wir im Erwachsenenleben durchmachen, eine Trennung oder irgendwelche schwierigen Schicksalsschläge, sind immer unsere tiefen Kindheitswunden hervorholen. So. Und deswegen müssen wir an denen ansetzen. So, ja. Weil Trauma ist auch nicht das gleiche wie Schmerz. Trauma ist nicht das gleiche wie Angst, sondern Trauma ist, wenn wir in diesen Erfahrungen stecken bleiben und wenn die überwältigend sind und da was unverarbeitet ist. Und wenn es unverarbeitet ist, dann sind wir immer in diesen Schleifen. Es wiederholt sich immer und immer und wieder. Und dann erfahren wir nicht neue Dinge, sondern wir erfahren immer wieder diesen gleichen Schmerz, diesen gleichen Loop, wo wir auch stuck sind und wo keine neue Erfahrung passiert. So. Und das ist ein gutes Indiz, dass wir da einfach noch Themen haben, die tiefere Zuwendung bedürfen. So. Ja, jetzt habe ich ganz schön viel gesagt. Ich mache mal hier kurz auf.
Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Also man kann ja nicht genug drüber sprechen. Vor allem das Wort Entwicklungstraumata. Das ist ein richtig schönes oder hilfreiches Wort. Und dass wir auch darauf eingehen, dass wir ganz viele Bedürfnisse haben, die nicht gedeckelt sind. Also wir haben natürlich von unseren Eltern im besten Fall ein Dach über den Kopf bekommen und Nahrung bekommen. Ich zum Beispiel habe sehr viel Liebe durch Nahrung bekommen. Na, also das war dann quasi so der Weg von meinen Eltern, mir zu zeigen, ja, hier, ess noch einen Teller Nudeln und so. Ne? Aber ich habe dann natürlich dann auch später spüren dürfen, dass ich ganz viel emotionale Nähe, die ich gebraucht hätte, gerade als Einzelkind, nicht bekommen habe, weil natürlich meine Eltern das auch nicht besser wussten. Kannst du vielleicht mal so erklären, wie sich dieses Entwicklungstraumata langsam einschleicht? Sind wir denn als Kind oder als Babys wirklich so ein weißes Blatt Papier, reiner Frieden, reine Leichtigkeit und Lebensfreude und dann passieren uns eben so ganz schleichend diese Sachen und wir entwickeln uns eben dann in diese Richtung und spüren dann eben so ein Mangelgefühl in uns, was wir dann versuchen zu kompensieren, zum Beispiel durch Essen oder durch Alkohol oder durch Social Media. Oder haben wir denn auch als Babys, also falls du da auch was drüber weißt, im Mutterleib, schon die Traumata von unseren Eltern. Also wie kommt denn das zustande und wie setzt sich das dann im Körper fest?
Ja gut, da sprichst du erstmal ein super riesiges Feld an, weil wenn wir von alles, was vor unserer Geburt stattgefunden hat, da sprechen wir ja viel von Ahnentrauma, von kollektiven Trauma. Wir wissen heute tatsächlich auch durch Experimenten, dass man hat Mäuse gestresst, traumatische Erfahrungen vermittelt und dann gewartet bis zum fünften Nachkommen. Man konnte nachweisen, dass die Kinder, also der Nachkommen in der vierten Generation, gleiche Stresssymptome aufgewiesen hat, wie die Eltern, die gestresst wurden. Und der Stress wurde nur genetisch weitergegeben. Also ich würde behaupten, ja, Trauma lebt auch genetisch in uns. Wir tragen Themen von unseren Eltern, von unseren Vorfahren und letztlich vom Kollektiv. Weil was auch immer mir in meiner Kindheit passiert ist, ist ja in der Interaktion mit meinen Eltern widerfahren. Also es ist untrennbar von ihren Themen. Was meinen Eltern widerfahren ist untrennbar von ihren Eltern, von meinen Großeltern und so weiter. Und was meinen Großeltern und deinen Großeltern passiert ist, zum Beispiel in Deutschland, ist gar nicht so unterschiedlich. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, das hat ja nicht ein paar Menschen getroffen, das hat ja die ganze Nation getroffen. Also da sprechen wir natürlich von kollektiven und transgenerationalen Traumata. Das wird jetzt nicht hier den Feld sprengen, aber genau, wir werden auf jeden Fall durch sehr viele Kräfte beeinflusst, von vielen Dingen, die nicht mit uns angefangen haben, die nicht sogar uns persönlich widerfahren sind, sondern die einfach ganz unterbewusst weitergegeben wurden. Das ist das eine. Und man weiß natürlich auch schon, dass Kinder in der, also, nee, Embryos während der Geburt, wenn eine Mutter ganz viel Stress hat während der Geburt, dann wird es, dieser Stress wird in dem Plazenta, wird gespeichert und es wird, ich meine, das, wo ist ja die Trennung zwischen dem Embryo und der Mutter? So, das gibt's natürlich nicht. Und man weiß dann, dass neugeborene Kinder teilweise schon so einen großen aktivierten Stresssystem haben, was nicht einem Baby entspricht. So, das bedeutet einfach, genau, wir nehmen schon auch durch die Muttermilch, nehmen wir Stress auf, was auch immer du erfahren hast, wenn ich mit dir im nahen Kontakt bin, das affectet mich ja. Also Kinder sind ja wie ein Schwamm und nehmen alles auf. Und das ist halt wichtig zu verstehen, wir sind einfach super sensible Wesen. Und wenn unser Fühlen, weil wir sprechen hier von Fühlen, von Gefühlen, wenn unser Fühlen eins zu viel ist, dann kann ein Kind kann das nicht lange verarbeiten. Das heißt, wir brauchen gewisse Überlebensstrategien, um damit zurechtzukommen. Und die meisten kennen ja dieses Fight or Flight. Wenn ich angegriffen werde oder wenn ich bedroht werde, dann kämpfe ich dagegen an oder fliehe ich. Kinder können das nicht, weil die können zum einen noch nicht fliehen, weil die nicht bewegen können. Zum anderen sind die Stressoren und die Menschen, von denen ich abhängig bin, sind alle die gleiche Person, meine Eltern. Das heißt, wie soll ein Kind damit umgehen, wenn es diese Menschen liebt? Die Eltern lieben natürlich das Kind auch, das will ich niemandem unterstellen, aber gleichzeitig ganz subtile Subbotschaften vermittelt werden, die ein Kind einfach immer persönlich nimmt. Weil man muss einfach verstehen, das kindliche Gehirn kann nicht noch nicht differenzieren, dass das, was im Außen geschieht, nichts mit mir zu tun hat. Wenn meine Eltern in meiner Anwesenheit unglücklich sind, dann werde ich als Kind glauben, das liegt an mir. Meine Eltern sind immer in meiner Anwesenheit unglücklich. Also muss es an mir liegen. Ich bin nicht liebenswert. Das heißt, ein Kind bezieht das alles auf sich und da entwickeln wir unseren Selbstwert. Deswegen kann man ja schon noch sagen, dein Selbstwert ist abhängig von den Spiegelungen und den Beziehungserfahrungen, die du in deiner Kindheit gemacht hast. Genau. Aber eigentlich war ich noch bei den Überlebensstrategien. Ein Kind muss einfach irgendwelche Mittel finden, um mit so großem Schmerz und Stress umzugehen. Und da kommen diese ganzen Überlebensstrategien, Anpassungsstrategien, dass wir gewisse Verhaltensmuster an den Tag legen. Zum Beispiel People-Pleasing, Unterwerfung, ganz viele Dinge, die wir machen, die eigentlich nur für kurzfristiges Überleben gedacht sind. Also die sind jetzt in einer Stresssituation und dann passe ich mich an. Und dadurch, dass es aber nicht nur einmal passiert, sondern immer und immer und immer wieder, wird aus einer einmaligen Überlebensstrategie wird ein Muster, weil es immer, immer und immer wiederholt wird. Und wenn es wiederholt wird, dann wird es zu meinem Anteil. Und dann haben wir die Dinge, die nur zum Überleben sind, werden zu meinem alltäglichen Selbst so. Und natürlich können wir uns noch angucken, die unterschiedlichen Anpassungsstudien, weil da gibt es sehr, sehr unterschiedliche. Du hast ja schon mal hier gesagt, Sucht, Depression, Minderwertigkeitsgefühle, Einsamkeit, Beziehungsprobleme, People-Pleasing. Das ist eine ganz große Palette, die wir haben. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass jedes Verhaltensmuster, egal wie destruktiv es heute ist, hatte irgendwann den Schutz, die Intention, dich zu schützen. So. Und das müssen wir einfach verstehen. Aber die sind schon festgefahren. Das stimmt schon, dass die heute häufig Schmerzpunkte kreieren, die kreieren Leid, weil die noch festgefahren sind, weil die aus einer gewissen Not immer noch aufrechterhalten wurden. Das kreiert schon Probleme heute in unserem Leben, aber wir müssen das sehen, dass das, wie gesagt, diese Intention hatte, uns zu schützen. Und das ist natürlich ganz wichtig in der Aufarbeitung, weil sonst gucken wir immer auf uns, als wären wir falsch. Wir haben irgendein Defizit, ich will jetzt heilen, ich habe da irgendwas, was ich loswerden will. Da stimmt was nicht mit mir. Das heißt, wir tun mir diese ursprüngliche Ablehnung, weil letztlich, worüber wir alles sprechen, ist eigentlich nur Ablehnung. Wir wurden als Kinder, so wie wir waren, abgelehnt. Entweder ein bestimmtes Bedürfnis, ein gewisses Gefühl. Ich war irgendwie zu viel. Irgendwie habe ich nicht gepasst, weil meine Eltern, so wie ich war, scheinbar nicht damit sein konnten. Also haben wir da dieses Gefühl von Ablehnung erfahren. Das ist natürlich ganz schmerzhaft, weil da entsteht dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und dann gucken wir heute, indem wir Persönlichkeitsentwicklung machen, Heilung machen und wollen uns auch wieder verändern. Wir wollen uns auch wieder anders haben. Das ist wieder diese Ablehnung, die wir wieder reinszenieren. Deswegen müssen wir da ganz stark aufpassen, dass wir Heilung nicht zu einer Selbstoptimierung machen, so. Sondern dass Heilung natürlich auch ein ganz großer Teil davon ist natürlich Akzeptanz und Mitgefühl, ne? Dass ich das, was ich als so schädigend und destruktiv ansehe, dass ich mir da in Mitgefühl und Liebe begegne, so. Weil sonst können wir uns nicht verändern, so. Das bleiben wir immer stecken. Ich glaube, ich habe jetzt einen großen Bogen gespannt, aber ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Aber das sind so ein paar Prinzipien, die auf jeden Fall wirken. Es gibt natürlich noch viel weitere Prinzipien, aber genau, ich mache auch immer wieder Punkt.
Ich weiß meine Frage schon gar nicht mehr, aber es ist auch egal, weil es ist so spannend, was du erzählst und es ist so ein wichtiges Thema. Ich bin mit dem Thema Traumata erst seit letzten Sommer so richtig vertraut und habe da erst erfahren dürfen, was das eigentlich bedeutet und wie das auch im Körper festsitzt, was auch meine nächste Frage dann an dich wird. Nur hier wollte ich auch nochmal unterstreichen, wie wichtig es ist, dass du nicht böse auf dich bist und im Endeffekt dich selbst ablehnst oder deine Überlebensstrategien, die du als Kind, die dir damals gedient haben, dass du da in Ablehnung gegen dich selbst gehst und in Selbsthass gehst und dich noch weiter runtermachst. Das brauchst du nicht. Im Gegenteil, sei dankbar, dass dein wunderbarer, intelligenter Körper damals nach Lösungen gesucht hat und irgendwas gefunden hat, was es ist, ob bei mir mit dem Thema Essen, bei anderen, du hast so viele Beispiele genannt, das ist egal, aber es hat dir in dem Moment wirklich geholfen, als du als Kind, wie gesagt, so abhängig von deinen Eltern warst und irgendwo nach irgendwas gegriffen hast, war da was, an das du dich klammern konntest. Und es ist wunderbar, aber du spürst eben, dass du das jetzt nicht mehr brauchst und es gibt da andere Lösungen und es gibt ganz viele Möglichkeiten zu heilen. Und auch das mit dem Thema Heilung, das habe ich auch erst richtig spüren können, dass es eben nicht bedeutet, einen Anteil an dir ändern zu wollen und perfekt zu sein. Wirklich dieses Ideal, was wir alle von uns haben, ne? Dieses perfekte Ideal, dass du das bist, sondern nein, es bedeutet wirklich alles zu integrieren, alles an die Oberfläche zu holen und dir Liebe dafür zu schenken, dass du wirklich in Akzeptanz gehst, dass du eine Geschichte hast, eine Vergangenheit hast, dass es zu dir gehört und dass es okay so ist, dass du liebenswert bist mit allem, was gerade da ist und das nicht ändern musst. Das ist wahre Heilung. Das fühlt sich an wie Honig, dass du endlich so Balsam für die Seele, dass du hier und jetzt wirklich spürst, ganz tief spürst, dass du okay bist. Und nicht erst, wenn du was geändert hast oder wenn du an dem Punkt bist oder das und das und das. Nein, hier und jetzt mit allem, was zu dir gehört. Und es bringt so viel Frieden. Danke dir auf jeden Fall. Was mich interessiert, ist, wo biologisch im Körper sitzt denn dieses Trauma? Ist es im Gehirn? Ist es was Energetisches im Körper? Also was sind denn auch die besten Lösungen, um das dann zu ändern? Ne? Ist es Verhaltenstherapie, was ja im Verstand ist? Oder sind es auch energetische Themen, wo wir den Körper mit einbeziehen müssen?
Ja, da stellt sich auch eine ganz, ganz wichtige Frage, weil da deutlich wird, wenn wir da mal genauer hingucken, ist, dass das super viele Ebenen gleichzeitig adressiert. Die Ebene, die am wenigsten Wirkung erzielt, ist auf jeden Fall das Verhalten. Weil da gehen die meisten darauf hin, das ist die Verhaltenstherapie. Dein Verhalten ist schlecht, du hast Sucht, du hast keine Ahnung, destruktive Beziehungsmuster. Das ist auch zu dem, was du vorher gesagt hast, das stimmt schon. Es gibt schon auch gewisse Verhaltensmuster, die schon sehr schädlich sind. Ne? Wenn wir in Beziehungen, wenn wir unseren Partner die ganze Zeit angreifen und demütigen und beleidigen oder missbrauchen, was auch immer, oder wenn wir sehr stark selbstverletzendes Verhalten haben. Es gibt natürlich schon Verhalten, was sehr schädigend ist und das wollen wir natürlich schon versuchen, das zu minimieren oder einzustellen. Aber das ist das Problem, wenn wir nur auf der Verhaltensebene arbeiten. Weil das Verhalten ist nur ein Symptom. Und die Frage ist ja, was treibt dieses Verhalten an? Ne? Deswegen, wir müssen immer auf die innere Ebene gehen. Was löst dieses Verhalten aus? Das Verhalten ist nur das Symptom, ist nur die Oberfläche. Aber da inner zu gucken und zu gucken, was passiert da emotional in dir? Was passiert da körperlich in dir? Was passiert da Selbstbilder mit dir? So, ne? Und wir sind halt ein komplexes Wesen. Wir sind Geist, also wir sind Verstand. Wir haben Selbstbilder. Wir sind aber auch ein Körper. Wir haben Nervensystem, Stress, Aktivierung, Gefühle, Beziehung, also das sind so viele Ebenen, die gleichzeitig wirken. Na, noch natürlich das Energetische. Das ist natürlich auch Teil davon. Und ich würde behaupten, wir müssen alle Ebenen adressieren, ja. Verhalten nicht, wenn wir die innere Arbeit machen und diese innere Realität verändern, sag ich mal, oder Transformation schaffen, dann verändert sich das Verhalten automatisch so. Also wir müssen an den Verhalten nicht ändern, müssen an den inneren Themen arbeiten. Aber ja, da dürfen wir meiner Meinung nach schon mehrere Ebenen adressieren, weil es gibt ein paar Ansätze, zum Beispiel das Somatic Experiencing, das wurde zum Beispiel für Schocktrauma entwickelt, weil Schocktrauma primär auf den Körper wirkt. Das ist, also diese Angst, diese biologische Angst, ist was sehr Körperliches. Diese Fight or Flight. Da kannst du nur mit dem Körper arbeiten. Bei Entwicklungstrauma nicht. Weil wir sind nicht nur ein Körper, wir haben auch Selbstbilder, wir haben eine Vorstellung von uns selbst. Wir haben natürlich auch Gefühle. Gefühle hängen stark mit dem Körper zusammen. Aber es ist nicht das gleiche wie Körperempfindungen. Weil bei Somatic Experiencing tust du zum Beispiel sehr stark diese Körperempfindungen tracken. Bist du sehr stark auf der Körperempfindungen und damit bist du. Da gehst du gar nicht so stark auf die Gefühlsebene. Und es gibt Menschen, die das als Bypass nutzen. Die können super ihren Körper spüren, die können super stark diese Körperempfindungen spüren, aber spüren nicht ihre Gefühle. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube schon, dass mein Verständnis nach bei Entwicklungs- und Bindungstrauma, das, was uns überwältigt hat, sind Gefühle. Vor allem Trauer und Wut, das sind die zwei primären Gefühle, die bei Umweltversagen, die wir Menschen auf Umweltversagen an den Tag legen. Entweder etwas verletzt mich, es ist schade, also bin ich traurig, dann betrauere ich das. Oder etwas stört mich, meine Grenzen werden nicht geachtet, ich werde gedemütigt. Da ist eine ganz gesunde Reaktion Wut. Und diese zwei Gefühle, meistens haben wir zu einem dieser zwei Gefühle oder beide haben wir eine sehr schwierige Beziehung. weil die mit diesem Gefühl abgelehnt wurden. Also manche Kinder durften nie traurig sein. Manche Kinder durften nie wütend sein. Also haben sie dieses Gefühl und die Bedürfnisse, die damit einhergehen, haben es abgespalten. Und da sind Menschen zum Beispiel immer traurig. Egal was passiert, sie sind traurig, wo sie eigentlich wütend sind. Und es gibt Menschen, die immer wütend reagieren, wo sie eigentlich verletzt sind. Und deswegen müssen wir auch gucken, weil es gibt ja auch so eine Tendenz, sagen, fühl einfach alles. Und ich würde sagen, nein. Wenn dieses Gefühl eine Strategie ist, die dich eigentlich vor deinem echten Gefühl schützt, dann solltest du das nicht fühlen, weil das hast du schon 100-mal gefühlt, das hast du schon 1000-mal gefühlt, das hat nichts verändert. Da tust du nur dieses kindliche Bewusstsein, tust du nur noch mehr verstärken. Deswegen ist immer gut, erstmal herauszufinden, was fühlst du eigentlich? Weil die meisten Menschen wissen nicht, was sie fühlen. Wir haben so eine schlechte, schwierige Beziehung zu unseren Gefühlen. Wir sagen, wir sind uns vielleicht der Symptome bewusst. Wir sind darüber bewusst, dass wir ganz viele Kompensationsstrategien haben, dass es uns vielleicht nicht gut geht. Aber was wir wirklich auf der emotionalen Ebene fühlen, ist sehr schwer für viele Menschen zu sagen. So, es geht mir schlecht. Schlecht, was bedeutet schlecht? Schlecht ist kein Gefühl. Ja, das ist scheiße. Was bedeutet das? Scheiße ist kein Gefühl. Was fühlst du wirklich? Das ist für viele Menschen gar nicht so einfach zu sagen. Und damit müssen wir natürlich arbeiten. Und in den meisten Fällen, vor allem bei Beziehungskonflikten, ist es meistens eine Traurigkeit oder Wut. Angst und Scham spielen auch eine große Rolle. Vielleicht kommen wir da auch noch zu sprechen. Aber das sind dann in dem Fall keine primären Emotionen. Sondern es sind eigentlich eher Mechanismen, die uns vor unseren primären Gefühlen schützen. Also es ist eine komplexe Arbeit, aber um zurückzukommen zu deiner Frage, wir dürfen natürlich mit dem Körper arbeiten, weil da ganz viele Schutzmechanismen sind. Wenn ich ganz viel Spannung habe, dann ist das ein Weg, um mein Gefühl eigentlich zu kompensieren. Dann spanne ich mich an, um nicht zu viel zu fühlen. Oder ich gehe in den Kopf. Viele Menschen sind super gut, ihren Verstand und ihre Gedanken zu kontrollieren, weil das einfacher ist als mein Gefühl. Und dann sind viele Menschen am Denken, denken über alles Mögliche nach, auch was kann ich alles tun? Einfach nur, um nicht zu fühlen. Also tatsächlich ist auch immer eine gute, also in der Arbeit ist immer sehr gut zu gucken, inwiefern tut das, was du tust, dich von deinem primären, authentischen Gefühl schützen. Und damit müssen wir natürlich arbeiten. Aber trotzdem ist es nicht nur Gefühlsarbeit. Wir müssen schon auch mit den Selbstbildern arbeiten, weil wenn ich das Gefühl habe, wenn ich die Überzeugung habe, ich bin nicht gut genug, dann muss ich auch damit arbeiten. Es gibt viele Menschen, die wollen alles wegregulieren, immer Körperarbeit, immer irgendwelche Knöpfe drücken. Aber du kannst dein schambasiertes Selbstbild kannst du nicht wegregulieren. Da musst du auch, also deswegen finde ich, dass wir viele Ebenen adressieren müssen. Und ich würde sagen, wir brauchen die Bindungsebene, weil Beziehung, das ist, wo die Verletzung passiert ist. Wir müssen körperorientiert arbeiten und mit Nervensystem, Stressaktivierung zu arbeiten. Und wir müssen mit den Gefühlen arbeiten und wir müssen mit den Selbstbildern arbeiten. Deswegen habe ich ein Problem, mal zu sagen, das ist der Schlüssel. Ich sage das auch mal, Beziehung ist der Schlüssel. Heilsames Fühlen ist der Schlüssel. Deine schambasierte Identifikation und das Gefühl, nicht gut genug zu sein, davon zu befreien, das ist der Schlüssel. Das sind viele Schlüssel, aber es gibt nicht die eine Sache. Es gibt verschiedene Prinzipien und die hängen natürlich alle miteinander zusammen. Und deswegen macht es diese Arbeit sehr komplex, weil es passiert einfach sehr viel auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. So. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht noch mehr editiert als, aber hier würde ich auch mal Pause machen. So.
Das ist auf jeden Fall gut unterstrichen, wie komplex unser Körper ist. Oh mein Gott, das ist echt manchmal an. Ja, und die Psyche allgemein, das Menschsein, das Frausein. Wir haben ja noch einen weiblichen Zyklus. Hormone. Ne? Aber es gibt ja auch Hoffnung. Ne? Also wir reden jetzt natürlich darüber, wie wir da auch was ändern können. Weil es ist natürlich ein schweres Thema, aber es gibt Hoffnung. Und wir wollen dir ja auch in dieser Podcast-Folge helfen. Ja. Und deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen tiefer in deine Arbeit eindringen. Ich würde als erstes gern mal zum Thema Emotionen mit dir rüber reden. Wie bringst du Menschen zum Fühlen? Und dann würde ich gerne auf das Thema Selbstbilder zu sprechen kommen, weil das ist auch sehr spannend, was du da angesprochen hast. Ja. Also das Thema Fühlen, das kann ich nur bestätigen, auch meine Kundinnen, die sind so sehr am Kopf, so sehr in diesem Funktionieren-Modus, was ja ein Schutzmechanismus ist, dass es ganz schwierig ist für die, wieder an ihre Emotionen ranzukommen. Ne? Und wie bringst du denn die Menschen zum Fühlen? Und wenn sie dann das Gefühl, zum Beispiel eine Wut oder eine Angst, eine Trauer, wenn sie das fühlen, was machst du dann damit? Sollen die dann das so richtig fühlen? Was ist dann der zweite Schritt?
Da stellst du wieder sehr, sehr gute und wichtige Fragen. Die erste und wichtigste Frage, wie bringe ich Menschen ins Fühlen? Ganz wichtig, ich tue das nicht. Also um Menschen ins Fühlen zu bringen, versuche nicht Menschen ins Fühlen zu bringen. Weil sonst sind wir da wieder sehr am Effort hin, dann strengen wir uns ganz schnell an. Ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass du fühlst. Ne? Und da werden sehr stark bei uns Menschen sehr krass unsere eigenen Themen ausgelöst. Und überleg mal, wenn du echt alles gibst, du versuchst einem Menschen zu helfen und du kommst nicht dran, weil dieser Mensch so stark mit sich selbst am Struggeln ist, was macht es mit dir, wenn du einem Menschen versuchst zu helfen und du scheiterst? wird extrem bei uns selbst Hilflosigkeit ausgelöst. Das heißt, wenn wir mit Menschen begleiten, das Wichtigste ist, uns über eigenen Dynamik bewusst zu werden. Dass wir nicht versuchen, irgendwie jemanden zu fixen. Ich bin der Retter. Weil viele Menschen, die mit Menschen arbeiten, die machen das nicht aus Zufall. Die machen das auch, weil das in ihrer eigenen Kindheit ihr eigener Weg war, damit klarzukommen. Also sehr viele Therapeuten und wahrscheinlich auch Coaches sind Menschen, die mit guten Menschen können. Weil sie das in der Kindheit gelernt haben. Die mussten Menschen managen. Die mussten ihre Eltern managen. Deswegen ist es super wichtig, dass wir uns über eigenen Dynamik bewusst werden. Und du als Wegbegleiter bist nicht dafür verantwortlich, jemanden irgendwo ins Gefühl zu bringen. Wir haben natürlich eine Intention, aber überleg mal, wir viele haben schon mal irgendwie uns mitgeteilt, was uns beschäftigt. Und wie fühlen wir uns, wenn wir uns einfach nur in unserem emotionalen Dilemma mitteilen und Menschen geben dir Ratschläge? Wem taugt das? Weil wir alle können super tolle Sachen sagen. Wir alle haben ganz viel verstanden, haben ganz viele Bücher gelesen. Wenn es um Erkenntnis ginge, wären wir alle erleuchtet. So. Aber Erkenntnis allein bringt nichts. Und Ratschläge geben bringt nichts. Also klar, im Business-Kontext, wenn du jetzt irgendwie in den Business-Consulting kommst, dann macht es natürlich Sinn. Aber wenn es um innere Themen geht, wenn es um Trauma geht, dann braucht es keinen Ratschlag, sondern braucht es die Fähigkeit, jemandem wirklich zuzuhören. Neugierde, Empathie, das ist viel wichtiger als jetzt, was muss ich jetzt machen, welche Methode kann ich jetzt anwenden, damit du ins Fühlen kommst. So. Deswegen würde ich sagen, das ist schon teilweise das Problem, weil das teilweise wirklich so ist. Menschen kommen mit ihren ganzen Themen, sind wirklich teilweise überfordert, haben viel Hilflosigkeit, haben viel Verzweiflung. Und der Therapeut oder Coach vermittelt mir auch schon wieder indirekt, dass mir was falsch ist. Und wenn ich nicht ins Fühlen komme, mache ich wieder was falsch. Und dann gibt man Menschen subtil ein schlechtes Gefühl. Oh, Digga, du bist so im Widerstand. Oh, wie kann man nur so wenig fühlen? Wie kann man nur so heftig? Also weißt du, was ich meine? Es kann sehr schnell passieren. Deswegen erster Schritt nicht. Und das ist halt wichtig, weil klassisches Coaching ist sehr stark lösungsorientiert. Wie komme ich jetzt von A nach B? Aber dieses Nicht-Hier-Sein-Wollen, woanders ankommen zu wollen, bedeutet ja nur, dass du nicht hier sein kannst. Und das ist ja das Trauma. Das Trauma ist, dass unser Hier und Jetzt zu viel gewesen als Kinder, weil unser Fühlen zu viel war. Also mussten wir weggehen. Wir mussten weg vom Körper, von unserem Gefühl und in den Kopf gehen, in die Zukunft, irgendwo hin, aber nicht hier sein. Also dieses Nicht-Hier-Sein ist die Essenz von Trauma. Und deswegen ist in der therapeutischen Arbeit, wie kommen wir jetzt wieder dahin? Wie kommst du ins Fühlen? Das ist auch wieder nur ein Wegwollen von deiner jetzigen Erfahrung. So. Deswegen ist es super wichtig, dass wir nicht versuchen zu pushen, Menschen irgendwo hinzubringen. Dann lass uns doch einfach mal mit dem sein, wo du bist. Lass uns doch mal das Nicht-Fühlen erforschen. Was hat das mit dem Nicht-Fühlen auf sich? Das hat ja eine Intelligenz. Das heißt, einfach gesagt, es geht nicht darum, Menschen ins Fühlen zu bringen, sondern es geht darum, sich dem zu wenden, was uns davon abhält. Unsere Ängste bezüglich unseren Gefühlen, all unsere Schutzstrategien, unsere Abwehrmechanismen, die drücken ja was aus. Also wir rennen nicht vor unseren Gefühlen aus Spaß weg. Und das müssen wir ehren. Und wenn wir erstmal mit diesen ganzen kindlichen Ängsten arbeiten, diese Angst zu fühlen, diese Angst, seine Wahrheit zu sprechen. Seid mir mit einer Angst vor. Und letztlich ist es die Angst, authentisch zu sein. Angst, wirklich meine wahren Bedürfnisse, meine wahren Gefühle auszusprechen. Nein zu sagen. So, hey, das stört mich nicht. Viele Menschen trauen sich nicht, Nein zu sagen. Sagen, hey, das finde ich scheiße, was du gemacht hast. Damit haben sehr viele Menschen ein Problem. Andere Menschen haben sehr viel große Angst, verletzlich zu sein, ihre wahren Gefühle zu teilen, zu weinen. Das sind ganz viele Ängste. Und mit denen arbeiten wir. Das heißt, ich hoffe, das macht ein bisschen Sinn, aber erster Schritt, es geht nicht darum, irgendwo hinzukommen. Es geht mit dem zu sein, was ist. Und das wieder wohlwollend zu akzeptieren. Unsere Schutzmechanismen mit Mitgefühl zu begegnen. Und wenn wir das erstmal tun, dann wird der Zwang, uns von uns selbst abzuschneiden, wird geringer. Irgendwann merken wir, krass, diese Angst ist eine junge Angst, aber die steht mir heute voll im Weg, wirklich in Verbund zu sein. Und wenn das erstmal uns bewusst wird, und natürlich, das ist jetzt auch viel Verständnis, aber echtes Verständnis ist super wichtig, weil Verständnis ist das Tor zu Mitgefühl. Und Mitgefühl ist das Tor zur Akzeptanz. Und das ist super wichtig. Und wie gesagt, natürlich sind wir auf der Nervensystemebene auch am Regulieren. Ne? Wir gucken, sobald wir mit irgendwas Schwierigen in Kontakt kommen, dann kann es sehr schnell zu viel werden. Und ja, wenn Menschen anfangen, mit Gefühlen in Kontakt zu kommen, dann kann es sehr schnell passieren, dass es uns zu viel wird. Und dysreguliertes Fühlen bringt nichts. Es gibt Menschen, das ist ja Retraumatisierung im Prinzip. Den Menschen, deswegen ist ja zum Beispiel Pflanzenmedizin so ein heikles Thema, weil wenn es gut gehalten wird, ist es super. Wenn es nicht gut gehalten wird, dann kann es ganz schön unangenehm sein. Und Fühlen ist nur heilsam oder nur sinnvoll, wenn ich die Kapazität habe, das zu fühlen. Wenn das zu viel ist und ich fühle und ich bin eigentlich gar nicht am Klarkommen und das reguliert mich, dann ist es nicht sinnvoll, das ist kontraproduktiv. Das ist retraumatisierend. Und deswegen müssen wir immer dieses, man spricht ja von dem Window of Tolerance, falls du das kennst, auf der Nervensystemebene, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Nicht zu wenig wäre ja, ich kollabiere und ich bin gar nicht mehr in Kontakt. zu viel bereue, oh, ich bin komplett damit identifiziert. Also heilsames Fühlen ist immer so in der Balance. So. Ich fühle das, aber es überwältigt mich nicht. Und das erstmal, da erstmal hinzukommen, das dauert natürlich dann so. Deswegen würde ich sagen, der Großteil meiner Arbeit geht nicht ums Fühlen, sondern es geht um alles, was davor passiert. Wenn wir erstmal Sicherheit generiert haben auf körperlicher, auf Nervensystemebene, wenn wir mit uns im Kontakt sind, wenn die Angst nicht mehr da ist, dann müssen wir nichts machen. So. Wenn wir erstmal mit unserem authentischen Gefühl in Kontakt kommen, dann müssen wir nichts mehr tun. Dann machen wir auch nichts. So. Deswegen sage ich auch, man kann Heilung nicht machen. Man kann nur einen Raum schaffen, eine Umwelt, wo wir uns so sehr sicher fühlen und so sehr gesehen fühlen, dass wir einfach damit uns selbst in Kontakt kommen. So. Und wenn wir mit uns selbst in Kontakt kommen, dann kommen wir mit unserem wahren Gefühl in Kontakt, dann fühlen wir das und dann findet das. Das ist schon die Heilung. Also die Unverbundenheit, das von mir selbst und anderen Menschen abgeschnitten zu sein und distanziert zu sein, das ist das Trauma. Und das Reconnecten, das wieder mit mir selbst und anderen Menschen in Kontakt kommen, das ist die Heilung. Und da müssen wir nicht viel machen. Wenn das passiert, dann passiert das so. Wir müssen, genauso wie du einem Vogel nicht beibringen musst, wie fliegen geht, müssen wir uns nicht beibringen, wie es ist, verbunden zu sein. So. Das ist unsere Natur. Und da ist einfach ein tiefes Vertrauen, dass so wie eine Blume sich ganz natürlich zum Sonnenlicht hinbewegt, gibt es bei uns allen eine ganz natürliche und spontane Bewegung nach Verbundenheit. Deswegen müssen wir immer, immer, immer nur mit dem arbeiten, was im Weg steht. Alles andere ist nicht unsere Aufgabe. Wir arbeiten nur mit den inneren Hindernissen. Und wenn die sich anfangen zu verändern, dann passiert das andere von alleine so. Ja, ich hoffe, das macht Sinn.
Macht sehr, sehr, sehr viel Sinn. Also wunderschön, so wertvoll, was du alles gesagt hast. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, weil ich glaube, viele Menschen fühlen sich alleine und ziehen sich ja dann umso mehr noch zurück. Das ist ja dann ganz oft, dass sie das machen, sie fühlen sich alleine, ziehen sich aber dann noch mehr zurück, weil sie so vielen eben nicht vertrauen. Ja. Wie kannst du denn diese Verbundenheit mit anderen und zu dir selbst wiederherstellen?
Das ist die große Frage, ne? Das ist letztlich die Frage, die wir vielleicht uns auch alle subtil stellen. Weil ich würde sagen, Verbundenheit ist unsere größte Sehnsucht. Mit uns selbst verbunden zu sein, mit anderen Menschen verbunden zu sein, mit der Natur, mit dem Universum, wie auch immer, es geht immer um Verbundenheit. Es geht immer um im Kontakt sein. Und gleichzeitig, und das ist halt so ein ganz wichtiges Prinzip, Verbundenheit ist unsere größte Angst und gleichzeitig unsere größte Angst. Es gibt viele Menschen, vor allem in Partnerschaft, wir alle kennen das Wort, Bindungsangst ist gerade super, super im Hype. Was genau bedeutet das? Bindungsangst bedeutet, ich habe Angst vor Nähe. Ich habe Angst vor Verbundenheit. Warum? Weil ich erfahren habe, dass Verbundenheit, dass Beziehung gefährlich ist. In unserer Kindheit haben wir erfahren, krass, wenn ich wirklich authentisch bin, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, dann werde ich abgelehnt. Oder, also es gibt unterschiedliche Wege, aber wir alle haben auf die eine oder andere Weise gelernt, dass Verbundenheit gefährlich ist. Andere haben Verlustangst. Andere haben Angst, den Menschen zu verlieren. Das ist auch gefährlich, ne? Alleingelassen zu werden. Das ist die größte Angst von Kindern, ich würde auch sagen, von Menschen, ist die Angst, komplett alleingelassen zu sein. Weil das ist Tod. Als Kind alleingelassen zu sein, ist die Angst vor dem Tod. So, deswegen ist verstehen, dass wir das, was wir uns am meisten wünschen, uns irgendwo auch oft Angst macht. So. Und damit ist erstmal wichtig zu arbeiten, weil dann ergeben auch unsere ganzen Bindungsmuster ergeben einem erstmal Sinn. Also, ah, krass, ich tue ganz viel, um echte Verbundenheit zu vermeiden. Also Bindungsängste tut, alles, was er tut, ist letztlich nur der Versuch, keine Intimität zuzulassen. So. Verlustängste ist eher davon motiviert, alles zu tun, um den Menschen nicht zu verlieren. Aber es ist halt so, wir haben nicht entweder Verlustangst oder wir haben Bindungsangst, wir haben häufig beides. So, das ist ein Spektrum. Aber wie arbeiten wir damit? Wir würden erstmal gucken, was steht überhaupt dir im Weg, dass du mit dir selbst verbunden bist und auch mit anderen Menschen so. Ja?
Wenn du darüber redest, mit mir selbst in Verbindung sei ich, dann redest du von meinen Bedürfnissen, meinen Emotionen, meinen Empfindungen.
Genau. Mit mir in Kontakt zu sein bedeutet Körper, Gefühl, Bedürfnisse. Gefühl und Bedürfnisse hängen sehr stark miteinander zusammen. Ja, das ist fast das Essentielle. Mit meinem Gefühl und mit meinen Bedürfnissen. Wenn ich mit meinem Gefühl in Kontakt bin, bin ich zu einem gewissen Grad auch mit meinem Körper in Kontakt. Und mit meiner Authentizität. Also für mich geht es viel um authentisch sein, ehrlich sein, ich selbst sein. Das ist ja, was Authentisches bedeutet. Ja, damit überhaupt in Kontakt zu sein, das ist schon the prerequisite. Weil sonst gibt es viele Menschen, die sind am People-Pleasen. Die sind dann schon irgendwie mit anderen Menschen in Kontakt, aber sind nicht ganz authentisch. Weil ich bin damit nur bemüht, es dir recht zu machen. Das heißt, ich unterdrücke meine eigenen Bedürfnisse. Das ist halt auch so eine 50-50-Balance, so. Weil der People-Pleaser ist halt sehr stark bei anderen. Der Scheinautonome ist sehr stark bei sich, sage ich jetzt mal. Der ist auch in einem Anteil, aber Verbundenheit ist ein 50-50. Es ist so eine 50-50-Balance. Ich bin bei mir, aber ich bin auch bei dir. Das ist so ein gesundes Kontinuum. Manche Menschen sind mehr da, manche Menschen sind sehr da. Und wir wollen erstmal gucken, wo stehst du überhaupt, ne? Und was sind deine Strategien, deine Muster, um dich vor dir selbst und von anderen abzuschneiden? Das müssen wir erstmal angucken, so. Und wenn wir erstmal die Muster kennengelernt haben, dann arbeiten wir damit so. Und wie gesagt, wir arbeiten immer mit dem, was im Wege steht. Wenn ich zum Beispiel, ja, vielleicht, also, wenn du willst, kannst du auch, wenn wir es konkret machen, ist es häufig ein bisschen greifbarer, es zu verstehen. Deswegen, wenn du Fragen hast, dann kannst du ja schauen, ob du irgendwie einen konkreten Fall zum Beispiel hast, dann können wir das uns gerne mal anschauen.
Genau, ich würde gerne auf die Muster eingehen. Also die Muster, die sind ja meistens dann Fluchtverhalten zum Beispiel, ne? Dass jemand aus dieser Verbindung immer rausgeht. Oder was sind denn dann so Muster?
Genau, Fluchtmuster, ich fliehe, ich vermeide, ne? Das ist Flucht. Sobald es darum geht, dass wir verbindlich uns treffen, verpenne ich's. Ich bin auf einmal woanders. Also jede Form von Vermeidung, da gibt es jetzt sehr viele Fälle, aber ich bin nicht committen wollen zum Beispiel, nicht fühlen wollen, nicht seine eigenen Gefühle mitteilen wollen. Also die Menschen hören dann zu, so halb. Und dann, wenn es darum geht, ihre eigenen Gefühle zu sagen, ja, passt alles, ist okay, mich stört nichts, ich bin okay damit. Also jede Form von sich von sich selbst abschneiden, also irgendeine Art von vermeiden. Es gibt natürlich auch Kämpfen. Viele Menschen streiten einfach nur die ganze Zeit, schreien den anderen an, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Natürlich auch nicht hilfreich. Also Kampf ist viel streiten. Flucht ist viel vermeiden, weggehen wollen, aus dem Kontakt gehen wollen, von sich, von seinen Gefühlen abschneiden. Dann gibt's Anpassen, das ist der People-Pleaser. Der ist gehorsam, der unterwirft sich, der gibt allem Recht, ja, du hast Recht, passt, wir machen so, wie du willst. Aber die unterdrücken ihre eigenen Gefühle so. Und da gibt's ja unterschiedliche, ja, Dynamiken. Aber Kampf, Flucht, Freeze und Fawn. Also Fawn ist der Anpass, dieses Anpassung so. Und da gibt's die unterschiedlichsten Muster. Und Anpassungsmuster, da sprechen wir von Anpassungsmuster. Und Anpassungsmuster ist am Ende des Tages nichts anderes als Bindungsmuster. Also es sind Wege, in Beziehung zu sein. Wenn ich ein People-Pleaser bin, ein People-Pleaser existiert ja nur in Beziehung. Ich please ja irgendwen. Ein Scheinautonom, jemand, der Kontakt vermeidet, macht ja auch nur Sinn mit anderen Menschen so. Weil Beziehung ist eine Konstante so. Leben ist Beziehung und Beziehung ist Leben. Es sind eigentlich unsere ganzen Muster, sind am Ende des Tages nichts als Bindungsmuster. Ja. Und deswegen ist immer die gucken, was ist meine Art in Beziehung zu sein? Wie bin ich mit mir und anderen Menschen in Beziehung? Und das erstmal spezifisch, konkret erstmal herausfinden, so, okay, was ist meine spezifische Konstellation? Bin ich eher am Vermeiden? Bin ich eher am Kämpfen? Bin ich mehr am Anpassen? Und dann gucken wir, was hat es damit auf sich? Warum passt du dich denn an? Was wäre das Risiko, wenn du dich nicht anpasst? Oder wenn du vermeidest? Was wäre das Risiko, wenn du nicht vermeiden würdest? Was vermeidest du denn überhaupt? Weil wenn ich in der Vermeidung bin, dann vermeide ich ja irgendwas. Was vermeidest du eigentlich genau? Das wirklich spezifisch zu machen, weil Menschen sind sehr, sehr unkonkret. Die sagen, ich habe Angst. Okay, wovor, was hast du Angst? Ich habe Angst, dass, keine Ahnung, Angst, dass irgendwas Schlechtes passiert. Was meinst du genau mit Schlechtes? Was genau befürchtest du? Das erstmal herauszufinden, und häufig sind es Gefühle oder Angst vor Ablehnung, Angst vor Bewertung, Angst vor Beschämung, Angst vor alleingelassen werden, wenn ich meine Wahrheit spreche so. Und wenn wir das erstmal wirklich konkret herausgefunden haben, dann können wir auch korrigierende Erfahrungen machen. Also wenn meine Angst ist, wenn ich meine Wahrheit spreche, dann werde ich abgelehnt, dann wäre eine korrigierende Erfahrung, ich spreche meine Wahrheit aus und ein anderer Mensch sagt, oh, danke, dass du eine Wahrheit aussprachst, das weiß ich zu schätzen. Und dann lernen wir, es ist okay, wütend zu sein, ich darf wütend sein ist okay, solange das auf eine respektvolle Weise passiert. Wenn ich Angst habe, abgelehnt zu werden, wenn ich verletzlich bin, dann wäre eine korrigierende Erfahrung, ich teile mich wirklich verletzlich mit, der andere weiß das sehr zu schätzen. Und das schafft mehr Nähe. So, wenn was auch immer, das Gefühl, wovor ich Angst habe, wenn ich da eine korrigierende Erfahrung mache und merke, dass es ist okay, traurig zu sein, es ist okay, wütend zu sein, es ist okay, sich schlecht zu fühlen. Und das unterbricht nicht die Beziehung, sondern das schafft sogar noch mehr Verbundenheit, weil die Wahrheit ist, das schafft mehr Verbundenheit, uns wirklich authentisch zu zeigen. Vorausgesetzt, mein Gegenüber hat die Kapazität, das auch damit mitzugehen. Aber das schafft mehr Nähe. Das schafft mehr Nähe, und wenn wir das wirklich fühlen, krass, das schafft wirklich mehr Verbundenheit, dann ist das sind korrigierende Erfahrungen. Das nennt man korrigierende Bindungserfahrungen. Und das müssen wir öfters machen, weil Muster sind ja, ist ja so eine gewisse Schwerkraft. Muster haben so eine gewisse Schwerkraft. Und eine korrigierende Erfahrung für sich ist schön, aber reicht nicht aus. Deswegen müssen wir das immer und immer und immer wieder machen, bis meine neue Erfahrung stärker ist als meine alte Erfahrung. Und so tun wir langsam Muster, verändern. Und da spielen, wie gesagt, die Gefühle auch eine größere Rolle. Weil mein primäres Gefühl habe ich abgespalten. Und solange ich nicht mit meinem primären Gefühl in Kontakt komme, wird es sehr schwierig sein, eine neue Art in Beziehung zu führen. Weil Gefühle, das ist ganz wichtig zu verstehen, Gefühle sind das Vehikel für zwischenmenschliche Verbindung. Also Gefühle und Beziehung sind untrennbar. Das ist der biologische von Gefühlen, ist um eine Botschaft. Also Gefühle drücken immer eine Botschaft aus, an mich selbst, also als auch an meine Umwelt. Wenn ich wütend bin, merke ich, irgendwas passt mir nicht und irgendjemand tut meine Grenze überschreiten. Wenn ich traurig bin, merke ich, ah krass, irgendwas macht mich traurig. Und häufig ist es Bindungsverlust. Es ist häufig irgendeine Art von, ich meine, Trauer hat ja was mit Verlust zu tun. Und deswegen, es ist eine Botschaft an mich und an meine Umwelt. Und es wird sehr schwierig sein, ohne seinen Kontakt zu den Gefühlen, wird es sehr schwierig sein, Beziehungen zu meistern oder auf der Beziehungsebene sich verbunden zu fühlen. Das können wir nicht über den Kopf. Über den Kopf tun wir dann unterschiedliche Meinungen austauschen und das ist ein bisschen anstrengend, wenn wir nur auf dem Kopf sind. Aber wenn wir auf der emotionalen Ebene immer auf einer Welle reiten, ist ja, wenn wir mal sagen, wir sind auf der gleichen Welle, dann sind unser emotionales Erleben kommunizieren miteinander. Und das schafft Verbundenheit. Ja, ich hoffe, das macht Sinn. Also Gefühle sind ganz wichtig für Verbundenheit, logischerweise, oder für gelingende Beziehungen. So.
Danke dir. Du solltest auf jeden Fall ein Buch schreiben.
In der Reihe.
Sehr, sehr gut. Ich würde gerne mal das Beispiel an mir machen. Hast du darauf Lust?
Ja, ja.
Weil ich bin, glaube ich, so ein klassisches Beispiel. Und ich würde mich da einfach mal zur Verfügung stellen, dass wir da mal gucken, was sind denn meine Ängste oder meine Traumata. Und gibt es Hoffnung für mich? Ich bin jetzt seit 8 Jahren Single und mein Verhaltensmuster ist auf jeden Fall Flucht.
Okay.
Also ich renn weg. Ich reise dann nach Asien oder ich bin auf jeden Fall jemand, der dann wegrennt, Angst vor Nähe hat und Angst hat vor Verlust. Und mein inneres Kind fühlt sich dann alleingelassen. Also dieses alleingelassen fühlen, diese Todesangst dann schon so, ne? Und es fühlt sich auch so unglaublich realistisch an im Körper, diese Angst, ne? Ja, was würdest du mir raten?
Ich meine, du hast ja selber mit den Aussagen ja eigentlich schon alles gesagt. Du flüchtest, du hast Angst vor Nähe, du hast Angst vor alleingelassen werden. Das sage ich dir schon erstmal alles aus, sage ich jetzt mal. Auf der Faktenebene, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und was würde ich dir erstmal empfehlen? Ich halte mich eher zurück, wenn es um Empfehlungen geht. Also um Ratschläge, sage ich jetzt mal. Eine prinzipielle Empfehlung, die ich Menschen geben würde, oder in dem Fall auch dir, würde ich sagen, okay. Ich würde dich erstmal fragen, was dein Wunsch ist. Sagen wir es mal so. Ja, schau mal, was ist denn dein Wunsch? Ja, weil sonst können wir sehr schnell ins Fixen gehen. Dann sind wir immer mit unseren Problemen, mit unseren Traumata, mit unseren Verletzungen und arbeiten damit, docken dann irgendwie dran rum, verändern irgendwas, sind vielleicht auf der Symptomebene, keine Ahnung. Auf jeden Fall verlieren wir uns da drin. Und immer fragen wir, worum geht's denn eigentlich so? Warum machen wir das eigentlich alles? Du erhoffst ja irgendwas daraus so. Deswegen ist immer die erste Frage, was wünschst du dir eigentlich? Vielleicht magst du erstmal davon sprechen.
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich war in den letzten Jahren auch ziemlich verrückt und das Thema offene Beziehungen ist ja auch bei vielen ganz, ganz, ganz interessant. Da würde ich auch noch gerne deine Meinung dazu hören wollen, ob das denn so gesund ist, weil die Leute so frei und verrückt sind und offene, freie Liebe. Ich kann jeden lieben oder ob da doch dann ein Bindungstraumata dahinter steckt. Denn ich glaube, ganz, ganz tief im Inneren wünsche ich mir einfach nur eine Beziehung zu einem Menschen, zu einem Mann, um da immer tiefer gehen zu können und quasi die Verbindung immer mehr zu intensivieren, ne? Und mich da wirklich auf eine Person voll drauf einzulassen. Das klingt so langweilig irgendwie für mich, aber das ist das, was ich möchte und was wir, denke ich, alle wollen, ne?
Und da ist ja auch spannend, du hast ja auch gerade ein bisschen was Ambivalentes ausgedrückt. So, irgendwie wünsche ich mir das und irgendwie ist es aber auch albern.
Genau.
Weißt du, was ich meine? So, ja. Will ich es jetzt? Oder will, also eigentlich will ich es, aber genau, es ist irgendwie schambehaft. Genau, das ist schon mal gut. Wir haben jetzt noch nicht so viel über Scham gesprochen, aber Scham ist eine zentrale Dynamik bei diesen ganzen Themen. Also Scham, in jedem Entwicklungstrauma sitzt Scham im Kern. Also das ist ganz wichtig zu verstehen. Scham ist kein Beiprodukt, sondern das ist die Essenz fast von unseren Verletzungen. Genau, und du sagst, du wünschst dir tiefe Verbundenheit, tiefe Intimität, eine committed Partnerschaft. Dann wäre auch wieder die Frage, was steht deinem Inneren im Weg? Du hast gerade ein paar Dinge gesagt. Würdest du sagen, die Sachen, die du geteilt hast, ist das, was dir mehr im Wege steht?
Ja, ich renne davor weg, anstatt mich drauf einzulassen.
Okay. Und was wäre das Risiko, dich drauf einzulassen?
Dass wir uns eh wieder trennen.
Und dann?
Dann bin ich alleine.
Und dann?
Dann bin ich traurig.
Und wie ist deine Beziehung zur Traurigkeit?
Ist ein vertrautes Gefühl für mich.
Ah, okay. Traurigkeit ist ein vertrautes Gefühl. Also hast du schon oft gefühlt. Das würde bedeuten, dass eher die Wut ein schwieriges Thema ist. Ja? Individuation. Also Wut hat mit Individuation zu tun, mit Autonomie. Wenn ich sehr abhängig bin, sehr abhängige Menschen haben keinen Kontakt zu ihrer Wut. Würdest du dich dann eher als einen abhängigen Menschen bezeichnen? Und du hast ja auch gesagt, die Angst vorm Alleine sein. So. Was assoziierst du mit Alleine sein?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich abhängig bin, weil ich lebe ja eigentlich mein Leben ziemlich alleine.
Wenn du in Beziehung bist, wenn du in Beziehung bist. Passt du dich dann eher an?
Ja.
Was wäre das Risiko, wenn du dich nicht anpassen würdest in Beziehung?
Dass ich allein gelassen werde.
Merkst du? Und da sind wir immer, da ist irgendwas stecken geblieben. Dann werde ich allein gelassen, also bin ich dann lieber alleine. Weil Beziehung zu sein anstrengend ist, dann muss ich mich ihm anpassen, dann muss ich mich unterwerfen. Weil scheinbar ich gelernt habe, dass Beziehung zu sein, die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen. Das ist jetzt meine Worte, das hast du jetzt nicht direkt gesagt, aber das sind so Tendenzen bei uns Menschen. Und dann frage ich mich, okay, und was wäre denn, wenn du dann allein gelassen bist? Weißt du, dann drehen wir uns im Kreis. Und wenn wir uns im Kreis drehen und immer wieder die gleichen vertrauten Gefühle fühlen, dann kommen wir da nicht weiter. Dann müssen wir da gucken, welches Gefühl vermeidest du dann in Beziehung? Und so wie das klingt, wäre das eher in Beziehung, eher dieses zu sagen, hey, das, was du gemacht hast, stört mich. Das war scheiße, zum Beispiel. Genau. Und da wäre dann zu gucken, gibt es nicht auch Situationen in deinem Leben, wo, vielleicht nicht in Partnerschaft, aber wo du auch irgendwo unterdrückt hast, was dich eigentlich gestört hat und so. Und da, also die Aufgabe der Aufarbeitung wäre dann, deine Beziehung zur Wut gesund wiederherzustellen. So. Ja. Und zu gucken, was ist denn dein Weg, dich von deiner Wut abzuschneiden, zum Beispiel. Das ist jetzt ein vereinfachtes Beispiel. Wie gesagt, da machen wir natürlich noch sehr viel. Dann würden wir mit schambasierten Selbstbildern arbeiten. Das heißt, wie ist denn Jenny, wenn sie wütend ist? Weil viele haben dann die Überzeugung, Wut, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich wütend bin. Ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich Nein sage. Ich bin ein schlechter Mensch, wenn jemand zu mir kommt und mir voll was aufdrückt und ich grenze mich davon ab. Das macht man nicht, das ist falsch. Also das sind Scham- und Schuldgefühle sind das, was das Ganze aufrechterhält. Und die sorgen dafür, dass ich mein primäres Gefühl nicht fühle. Weil wütend sein ist falsch, wütend sein ist böse. Weil vielleicht auch gesehen haben, wie unsere Eltern, meistens ein von den beiden Eltern ist voll durchgedreht mit seiner Wut, hat mich angeschrien, hat mich angegriffen. Ich habe gesehen, wie destruktiv Wut ist. Also habe ich die Überzeugung genommen, ich werde niemals wütend sein. Weißt du, was ich meine? Harmoniesüchtig, genau. Harmoniesüchtig. Da haben wir es schon, ja. Und dann ist immer die Frage, okay, welches Gefühl damit zusammen? Das ist die Wut. Und dann dürfen wir deine Beziehung zur Wut erforschen und aufarbeiten, so, ja. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin sowohl mit meiner Traurigkeit und mit meiner Verletzlichkeit sehr gesund und heilsam in Kontakt und mit meiner Wutkraft, meine Fähigkeit, für mich einzustehen. Aber viele assoziieren Wut nur mit Abgrenzen. Das ist ein Teil. Aber letztlich geht es bei Wut für mich einstehen. Für mich einzustehen, meiner Vision zu folgen. Wirklich diese Handlungskraft. So, ne? Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit den beiden sehr gut im Kontakt, dann geht es uns hoffentlich, dann wird es uns in der Regel ziemlich gut gehen. Ja. Weil dann sind wir authentisch in Beziehung. Natürlich gibt es immer noch äußere Herausforderungen, die können wir nicht auflösen. Das war, sage ich immer, wir arbeiten hier vor allem mit den inneren Hindernissen so. Wir können nicht wegaffirmieren, dass ich in ein System reingeboren wurde, wo Ungleichheit herrscht. So, ne? Das natürlich nicht. Wir haben natürlich einen Einfluss drauf. Und viele Menschen kommen mit sehr vielen äußeren Problemen. Mein Partner, so mein Dritter, und die müssen sich verändern, damit es mir gut geht. Und da würden wir auch hingucken, wie ist denn deine Beziehung zu dem, was im Außen passiert? Das können wir uns immer angucken. Wie reagierst du auf das im Außen so? Aber da sind wir immer auf der inneren Ebene so. Und letztlich gucken wir immer an, was erlebst du und wie ist deine Beziehung dazu? Das sind die zwei Ebenen. Was erlebst du, was passiert in dir mental, emotional, körperlich? Und wie beziehst du dich darauf, dass was passiert? Lehnst du dich für das, was in dir ist, ab? Oder lehnst du andere ab? So, da passiert sehr viel in deinem Erleben und in deiner Beziehung dazu.
Mic drop. Ja, die Macht der Emotionen, ne? Aber ich lerne gerade gut, meine Wut zu fühlen. Also ich mache da schon Steigerungen. Es ist voll schön. Du hast auch vor.
Auch noch eine Sache, weil das ist auch noch gut wichtig zu differenzieren. Das sage ich nicht, dass du das gesagt hast, aber es gibt sehr viele Menschen, die sagen, hä, wieso wütend bin ich doch? Im Verkehr schreie ich rum. Oder der Drucker, wenn er nicht funktioniert, oder die Technik. Es gibt Menschen, die agieren ihre Wut dann auf irgendwas, wenn es die Welt scheiße, ne? Die Technik ist scheiße.
Und das Ablenken.
Genau, aber Wut ist sehr spezifisch. Das heißt, um meine Wut zu integrieren, geht es auch darum, das, was mich eigentlich wütend macht, es ist spezifisch. Nicht die Welt macht mich wütend, sondern etwas.
Ja.
Ein Mensch oder ein Umstand. Und es geht dann auch darum, dass die Wut auch direkt da zu adressieren. Ne? wenn mich mein Partner wütend macht, dann bringt es nicht, wenn ich den Drucker dafür angreife. So. Das haben wir noch wichtig zu verstehen. Wut ist sehr spezifisch so. Ja.
Genau, wo wir einmal bei Emotionen sind und darüber gesprochen haben, oder wie wunderschön es auch ist, sich selbst zu exploren. Also diese Emotionen, die gehören ja zu dir. Also renn nicht davor weg, auch wenn es unangenehm ist. Es ist ja nur unangenehm, weil es nicht in deiner Komfortzone ist. Also für mich ist Traurigkeit schon angenehm, weil ich das durchgeführt habe. Und diese Wut ist eben relativ neu. Aber muss ich sagen, mache ich auch schon Fortschritte. Was natürlich das eins der unangenehmsten Gefühle überhaupt ist, ist Scham. Lass uns über Scham und Schuld sprechen.
Schön. Ja, Scham ist ein super, wie du sagst, ein sehr unangenehmes Gefühl, weil meinem Verständnis nach Scham keine richtige Emotion ist, wie Wut oder Traurigkeit, sondern Scham ist ein Prozess, ist so ein psychobiologischer Prozess, der letztlich dafür sorgt, dass ich mich von mir selbst abschneide. Weil dann sind Dinge schambehaftet. Dann ist Wut schambehaftet. Traurigkeit ist schambehaftet. Verletzlich zu sein ist schambehaftet. Das heißt, Scham ist wie so ein Kleber, der sich da drüber draufsetzt. Und Scham kommuniziert direkt oder indirekt, mit mir stimmt was nicht. Weil wenn ich mich schäme, halte ich irgendwas an mir für falsch. Weil ich halt mich selbst, also es geht sehr an meinen Kern. Scham hat sehr viel mit meiner Würde zu tun. Mit mir, mit meinem Selbstwert. Schuld ist natürlich ein bisschen anders. Es geht auf ein Verhalten. Das hat immer mit jemand anders zu tun. Ich fühle mich schuldig, weil ich dir Böses angetan habe zum Beispiel. Also ich bin dir auf den Fuß getreten, dann fühle ich mich schuldig. Es gibt natürlich auch gesunde Schuld. Wenn ich dir zum Beispiel auf den Fuß getreten bin, dann bin ich ja wirklich schuldig. Dann entschuldige mich. Tut mir leid.
Entschuldige.
Genau, dann entschuldige. Total, ja, total. Genau, und das ist auch okay. Es gibt natürlich auch ungesunde oder toxische Schuld, die nichts damit zu tun haben, ob ich was falsch gemacht habe. So, zum Beispiel Zweiter Weltkrieg. Ich kenne sehr viele Deutsche, die sich bis heute schämen und schuldig fühlen für das, was meine Ahnen getan haben. So. Also, das, ja.
Frauen und Sexualität.
Genau, da ist ganz viel Scham auf jeden Fall, ne? Auch durch die Religionen. Da ist natürlich viel kulturell. Es hat auch immer was mit der Kultur zu tun. Genau, und an dieser ist es wichtig, sich, also gesunder Scham und Schuld sind wir sehr wichtig. Weil Menschen, die sich nicht schämen können, das sind Psychopathen. Die können sehr schlimme Dinge Menschen antun und haben keine Scham- und Schuldgefühle. Also, die haben sich abgespalten, die haben keinen Kontakt dazu. Und wenn wir dazu keinen Kontakt haben, dann, also die haben auch, streng genommen, haben die auch einen biologischen Sinn so. Deswegen, es gibt gesunde Scham- und Schuldgefühle, aber das ist sehr selten der Fall so. Das, was, wovon wir häufig reden, ist das toxische, chronische Scham- und Schuldgefühle. Und die haben nichts damit zu tun, dass ich was falsch gemacht habe, sondern ich habe in meiner Kindheit das Gefühl vermittelt bekommen, dass ich falsch bin. Wenn ich zum Beispiel sehr emotional war, die ganze Zeit, was heißt die ganze Zeit, oft traurig war, weil ich einen guten Grund hatte, traurig zu sein, und dann komme ich, ach, was hast du denn schon wieder? Sei doch mal nicht so traurig, heul nicht so rum. Dann werde ich auf die eine oder andere Weise vermittelt bekommen, traurig zu sein, verletzt zu sein, ist falsch, ich werde abgelehnt, ich verliere die Beziehung, was das Schlimmste für ein Kind ist, und dann muss ich mich anpassen. Und Scham ist so ein Prozess, der dazu führt, dass das, was falsch gelaufen ist in der Beziehung, beziehe ich auf mich. Ah, krass. Wenn ich traurig bin, werde ich abgelehnt. Das bedeutet, ich bin falsch. Und das ist die Scham. Ah, krass. Scham ist dann dieser Prozess. Dann schäme ich mich für mich. Für mein Sein. Für das, was abgelehnt wurde, schäme ich mich. Und dann sind diese Gefühle und Bedürfnisse schambehaftet. Also auch wichtig zu gucken, was genau schäme ich mich? Schäme ich mich für meine Sexualität, für meine Verletzlichkeit, für meine Traurigkeit, für meine Wut, für meinen Ausdruck, für meinen kreativen Ausdruck. Das ist auch immer wieder cool, spezifisch. Wofür schämst du dich? So, das ist sehr wichtig, ja.
Ja, und da geht es halt dann los, dass wir Teile von uns abspalten, ne? Es ist dann, was in den Schatten rückt, also diese Schattenarbeit, von dem oft die Sprache ist. Und da ist es natürlich auch spannend. Na gut, man muss nicht alles immer verstehen, woher was kommt. Das habe ich auch gelernt, ne? Dass irgendwie der Lehrer, die eine 4 gegeben hat in Kunst, ja, das macht schon alles Sinn, aber ja, sich das wirklich bewusst zu machen und dann diese Schattenanteile ja wieder bewusst zu machen und dann damit zu arbeiten und dann wieder sich als ganzheitliches Wesen zu sehen und zu erleben und zu sehen, genau so wie ich bin, mit all meinen Emotionen, mit all meinen Bedürfnissen, mit all meinen individuellen Fähigkeiten, bin ich nicht nur richtig, sondern unglaublich besonders. Und das ist so ein schöner Heilungsprozess. Und das Thema Traumata, das ging ja auch, sag ich mal, schwer los. Es klingt alles so unglaublich schwer mit den Generationen auch davor und diese Hilflosigkeit. Aber wenn man einmal diesen Weg geht und wirklich anfängt, sich selbst zu erforschen und zu erkunden, sich selbst besser kennenzulernen und den Anteilen, die man selbst in sich angelehnt hat, bei anderen, die abgelehnt haben, denen Liebe zu schenken und da Licht hineinzubringen, das ist so heilsam und so, so wunderschön.
Total, du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht und das ist mir auch immer wichtig zu betonen. Heilung liegt weder im mentalen Verstehen und Einordnen, auch wenn das ein Teil davon ist, noch im bloßen Durchführen von irgendwelchen Gefühlen, weil wir uns auch schnell darin verlieren können, sondern Heilung liegt letztlich nicht nur, aber auch ein sehr signifikanter Aspekt von Heilung, von Entwicklungstrauma-Heilung, liegt darin, mich von diesem Gefühl, ich bin falsch und ich bin nicht gut genug, davon zu befreien. Dass wir wirklich zu dieser gefühlten Überzeugung kommen, wir reden uns das nicht ein, sondern wir fühlen das, ich bin gut genug, ich bin richtig, so wie ich bin. Aber nicht, dass ich perfekt bin, ich habe trotzdem Unvollkommenheiten, aber ich akzeptiere mich, so wie ich bin. So. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir leiden sehr stark diese Selbstablehnung und diese Überzeugung, ich bin falsch, das kreiert sehr viel, in Anführungsstrichen, selbst kreiertes Leid. Das ist natürlich ein Grund, aber das macht unser Leben eigentlich schwer. So. Weil ich würde sagen, das Problem, worunter wir selten leiden, ist, dass wir Herausforderungen haben, weil das Leben besteht nur aus Herausforderungen. So. Das ist kein Problem. Das Problem ist entweder, wenn ich mich damit alleine fühle. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich werde mit meinen Problemen allein gelassen. Das ist die Essenz von Trauma. Ich wurde mit meinem Schmerz, mit meiner Traurigkeit, mit meiner Wut allein gelassen. Das heißt, wir fühlen uns einfach total alleine mit unseren Problemen. Oder ich habe das Gefühl, boah, ich bin falsch damit. Ich habe diese Probleme und es ist meine Schuld. Das ist der Beweis, dass ich falsch bin. So. Und ich würde sagen, das kreiert mehr Leid, als dass wir jetzt irgendwie Herausforderungen haben. So. Und damit arbeiten wir so. Und da glaube ich, dass wir unser Leben deutlich einfacher machen und zufriedener und schöner, wenn wir uns von diesen inneren Themen befreien. So. Ja, glaube ich schon. Und dann fühlen wir auch Dankbarkeit. So. Weil ich habe auch letztens irgendwie was geschrieben, so. Aber sonst wird häufig gesagt, Dankbarkeit ist der Schlüssel für ein erfülltes Leben. So. Und das stimmt ja auch. Wenn wir dankbar fühlen, dann wirklich vor tiefer Dankbarkeit werden, dann würden sich alle unsere Probleme auflösen. So. Nicht unsere Herausforderung, aber unser Mangel. Du hast ja gesagt, wir sind so voller Mangel. Das würde sich auflösen, wenn wir vor tiefer Dankbarkeit erfüllt werden. Aber Dankbarkeit zu fühlen ist nicht so einfach. Weil Dankbarkeit zu fühlen bedeutet, ich wirklich mit meiner fühlenden Natur in Kontakt. Wenn ich aber nicht mit meiner fühlenden Natur in Kontakt bin, ist es sehr schwer, überhaupt irgendwas zu fühlen. Dann brauche ich Substanz, dann brauche ich Beziehung, dann brauche ich Sport, dann brauche ich irgendwas, um wieder was zu fühlen. Und dann sind wir abhängig. Das sind diese Süchte. Dann brauche ich immer irgendwas, um was zu fühlen. Aber wenn wir wirklich mit uns in Kontakt sind, dann fühlen wir, weil wir ein fühlendes Wesen sind. Ja, aber das ist natürlich ein langer Weg. Das braucht natürlich Zeit. So. Aber es ist mir nochmal wichtig, das mal hinzuzufügen. So.
Danke dir. Jetzt abschließend noch zwei kleine Fragen. Erstmal, also diese Selbstbilder, die können wir ändern, ne? Die wir im Kopf haben, die können wir neu erschaffen, die dann automatisch hochkommen.
Ja. Aber auch nicht so, wie die meisten denken. Soll ich was dazu sagen? Okay. Weil, genau, die meisten Menschen machen diese Standard-Glaubenssatzarbeit. Und ich glaube, damit reicht das nicht aus. Weil da haben Menschen Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin ein Versager. Und das sagen die so als, so durch die Blume, als wäre es das Normalste der Welt. So komplett auf Trocken, so, ja, ich bin nicht liebenswert, keiner mag mich. Okay, boah, wie fühlt sich das an, sowas zu sagen? Oder in der Tiefe davon überzeugt sein, dass ich nicht liebenswert bin, wie fühlt sich das an so? Ja, ist halt so. Okay, und wie willst du das verändern? Das heißt, ganz viele Überzeugungen oder in meiner Sprache schambasierte Identifikationen, weil die drücken eigentlich eine Form von Scham aus, die gehen mit Gefühlen einher. Wenn ich die Gefühle, die damit einhergehen, nicht adressiere, dann kann ich mir noch so viel einreden mit Affirmationen, es wird meiner Meinung nach nicht viel verändern. So. Dann glaube ich das vielleicht sogar, also ich glaube das, aber es landet nicht in mir. Das hat ja sogar Joe Dispenza, mit dem ich jetzt nicht viel beschäftige, weil selbst der hat gesagt, das ist diese Heart-Brain-Coherence, dass unser Herz, unser Körper, die Energie in uns und das, was wir sagen, eins ist. Weil das ist eigentlich das Problem. Viele Menschen sagen sehr viel. Wir sagen sehr viel in Beziehungen, wir sagen sehr viel überall. Frage ist, trifft das auf Substanz? Und durch Trauma wird es zwei unterschiedliche Geschichten. Dann ist das, was ich sage und das, was ich fühle, sind zwei unterschiedliche Dinge. Das bringt nichts. Das muss eins werden. Dann ist das, was ich sage, mein Wort, das, was in mir ist, ist eins. Und wenn das zwei ist, dann ist das wichtig, damit zu arbeiten. So, guck mal, das, was ich sage und das, was ich fühle, sind zwei unterschiedliche Geschichten. Schon mal gut mitzubekommen. Aber wie gesagt, nur mental uns neue Dinge einreden, reicht nicht aus. Wir müssen immer auch die letztlich in anderen Worten, energetische Ebene. Gefühlsebene ist energetische Ebene, meiner Meinung nach. Und die müssen wir natürlich auch einbeziehen. So. Ja, das war mir noch wichtig hinzuzufügen.
Ja. Danke dir auf jeden Fall. Die letzte Frage. Die Stunde ging schon so schnell rum, oder? Also, hast du denn irgendwelche Tools für uns? Natürlich ist es eine langfristige Geschichte. Ein Heilungsweg ist immer ein langfristiger Prozess. Eigentlich gleitet dich das dein ganzes Leben. Ne? Also diese Selbstliebe-Journey kann man es auch sehr gut nennen. Hast du trotzdem irgendwelche, und du solltest natürlich Coaching, Therapie und so weiter in Anspruch nehmen. Wie du siehst, es gibt da Experten, die dir wirklich helfen können. Ich werde alles zu deiner Arbeit in die Shownotes packen, auch zu meiner Arbeit, wenn du von emotionalen Essen betroffen bist. Da findest du alles in den Shownotes und so weiter. Hast du trotzdem irgendwelche Tools, die wirklich hilfreich sind, um wieder mit uns, mit unserem Bedürfnis, mit unserem Körper in Kontakt zu kommen und auch wirklich im Frieden zu sein? Das ist ja das, wonach wir uns auch alle sehen, ne? Dass ich hier im Frieden bin, auch wenn ich vielleicht Probleme oder Herausforderungen habe, ne? Oder eine Wut spüre oder eine Angst spüre, das gehört ja zu uns, ne? Aber trotzdem in diesem Frieden zu sein, im Hier und Jetzt anzukommen, in der Fülle zu sein, mich unterstützt zu fühlen, verbunden zu fühlen mit anderen Menschen. Ne? Wir sind jetzt gerade auf Kupangan. Würdest du sagen, Tantra-Übungen sind dadurch dafür gut oder Meditation sollte jeder machen, Pflanzenmedizin. Was sind so Tools, wo du sagen könntest, das ist wirklich hilfreich?
Also all das, also vielleicht nicht all das, ein paar Dinge sehe ich auch kritisch so, aber prinzipiell, wenn wir es professionell machen, ist Pflanzenmedizin gut, ist Breathwork, wenn wir es professionell machen, auch gut. Wenn wir Meditation machen, Meditationsretreats, ist auch super. Also all das, aber das wissen ja die meisten Menschen, viele machen das schon, Yoga, Meditation, all das. Und irgendwas fehlt ja trotzdem noch. Trotzdem sind diese Tools wichtig, weil die einfach wichtig sind. Das ist ja klar, hoffentlich. Das ist kein großes Geheimnis. Deswegen, in meiner Sprache sind es Ressourcen. Was auch immer dir Kraft gibt. Was sind deine Ressourcen? Was gibt dir Energie? Was gibt dir Kraft? Was gibt dir ein Gefühl von Energie? Ja. Was lädt dich auf, sozusagen? Das mehr kultivieren. Das hoffentlich ist nochmal ein guter Reminder. Und das, was es aber dann auch noch braucht, meiner Meinung nach, ist so eine Art von Beziehungsarbeit, so. Es sind, in meiner Sprache nenne ich das so eine emotional eingestimmte und transparente Kommunikation. Wenn du in einer Partnerschaft bist, mach das mit deinem Partner. Wenn du keinen Partner hast, dann mach das mit Freunden so. Und das Prinzip davon ist, wie oft man das machen will, das liegt jedem, einmal die Woche wäre Minimum, ideal bei jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Da triffst du dich mit deinem Partner oder zu zweit oder zu dritt, das kannst du machen, wie du willst. Und da trifft man sich. Und das Prinzip ist, dass jeder 5 oder 10 Minuten bekommt. Das kann auch jeder auswählen, wie er will. Aber sagen wir mal, 10 Minuten wäre schon gut, 5 Minuten ist auch okay. Und dann teilt sich jeder erstmal nur mit. Die beiden hören nur zu. Die sagen nichts, die geben keine Ratschläge, ich bewerte nicht, ich höre einfach nur neugierig und empathisch zu. Und da wird nicht unterbrochen, da wird keine Fragen gestellt. Das ist einfach nur ein Raum, um aufzutauchen, so wie du bist und so wie es dir geht. Keine Ratschläge. Keine Ratschläge, ja, ja. Das ist wichtig, ich sage auch immer, in meiner Arbeit, das meiste, was ich gelernt habe, ist, was ich nicht tun soll. Ja, das, wenn du nicht tust, was du nicht tun sollst, dann bleibt nicht mehr so viel übrig, was du tun sollst. Dann gibt es nichts mehr zu tun, dann gibt es nur noch Sein. Ich bin neugierig, ich bin empathisch, ich bin am Zuhören. Mehr braucht es nicht. Dann würden wir lernen, dass Zuhören gar nicht so einfach ist, wie wir denken. So, es klingt so einfach. Einige Menschen können gut reden und können da vielleicht auch eine Show spielen. Ne? Reden ist ein bisschen, da können wir mehr faken. So. Beim Zuhören kann man nicht so viel faken. Entweder ich höre wirklich zu oder ich höre nicht zu. Das wird so mal den Rahmen sprengen, die Schwierigkeiten zuzuhören nochmal zu adressieren, weil da arbeiten wir sehr viel mit unseren eigenen Themen. Wenn jemand sich total in der Not mitteilt, dann wird die Frage, was macht es mit mir? Sehr viele Menschen kommen damit ihre eigenen Hilflosigkeit in Kontakt. Und wollen wir retten, dann wollen wir Ratschläge geben, aber selten können wir wirklich präsent bleiben. So. Aber das ist das Ziel. Einfach, entweder wenn ich mich mitteile oder wenn ich zuhöre, einfach nur präsent sein und zuhören. Das ist die Intention. Und dann wechselt man sich ab. So. Einmal, also entweder zu zweit oder zu dritt, man wechselt sich ab. Und da gibt es natürlich an sich, könnte ich jetzt noch super viele Prinzipien dazu sagen, weil das klingt sehr simpel, ist es auch. Aber es kann sehr tief gehen, so. Wenn wir das wirklich machen, wenn wir das auch aus der Ebene machen, dass wir uns wirklich verkörpert mitteilen. Es gibt talking about it. Ich rede darüber, wie so ein Helikopter, der über die Erde fliegt und irgendwie irgendwas über die Erde sagt und irgendwelche abstrakten Konzepte und Modelle entwirft. Oder ich kann aus meiner Erfahrung sprechen. Aus dem im Kontakt sein, worüber ich rede, so. Und das haben zwei komplett unterschiedliche Qualitäten. Wenn Menschen sich aus dem Kopf mitteilen, ist es ein bisschen anstrengend und ein bisschen ermüdend und man schweift ab. Indem man sich wirklich aus dem Gefühl mitteilt, dann berührt uns das. Wir sind komplett bei ihm, so. Aber wir sollen es natürlich nicht verurteilen, wenn wir uns aus dem Kopf mitteilen. Darum geht's nicht, so. Wie auch immer ich es mache, ist wie ich es mache. Und es geht nur darum, mich erstmal kennenzulernen, so. Und das, wenn wir das üben, dann können wir da sehr viel über uns lernen. So. Also Kommunikation ist ja auch für Beziehungen so wichtig. So, ne? Also da lernen wir sehr viel über Kommunikation. In den meisten Fällen werden wir irgendwann an irgendeiner Stelle stecken bleiben, weil wir dann mit irgendwas in Kontakt kommen, wo es dann schon auch professionelle Unterstützung braucht. Aber trotzdem will ich jeden erstmal so, das kann jeder für sich machen. Das ist an sich einfach und das muss man halt auch regelmäßig machen. Also wie Meditation, ein paar Mal machen, bringt nichts. Wenn es so eine Lebenspraxis wird, dann kann das langfristig wirklich sehr viel bringen. So, ja. Ja, das würde ich jedem empfehlen, so eine Form von eingestimmter Beziehungspraxis, Kommunikationsarbeit. Das würde ich jedem ans Herz legen. So, ja. Ja, genau. Und an sich natürlich, was ich für eine Sache natürlich auch noch sehr wichtig, weil wir können in Meditation halt ja sehr unterschiedliche Wege so. Und weil die Tendenz ist, bei Meditation sehr stark in den Kopf zu gehen oder zu dissoziieren, dann bin ich irgendwo, aber ich bin nicht bei mir, würde ich den meisten empfehlen, genau, würde ich den meisten so eine Art Bodyscan empfehlen, so, dass sie mehr anfangen, ihren Körper zu spüren. Weil wenn ich sage, ich habe schon all das gemacht, Georg, und ich fühle einfach nichts, dann wäre es gut, mal, dann ist der ganze Körper ist taub. Das betrifft sehr, sehr viele Menschen. Und durch so eine Achtsamkeits-Bodyscan-Praxis kann ich anfangen, immer mehr den Körper zu spüren. Und das ist natürlich auch wichtig so, ja. Genau, deswegen so ein Bodyscan, Achtsamkeit und diese eingestimmte Beziehungsarbeit. Und sonst, was sie sonst noch alles machen wollen, ist auch gut, ja.
Wieder bei dir ankommen. Die schönste Reise, die du überhaupt machen kannst, ist wirklich die zu dir selbst wieder. Und egal, an welchem Punkt du gerade stehst, du bist genau richtig da, wo du gerade bist. Vergleichst dich nicht mit anderen. Andere haben eine komplett andere Story wie du. Das macht überhaupt keinen Sinn, dich zu vergleichen. Das ist auch wieder was, wo du nach außen gehst und vor dir selbst wegrennst. Also komm immer wieder zu dir selbst. Center dich. Mach die Augen zu. Fühle dich. Auch wenn du gerade noch im Kopf auf Verstandsebene bist und keinen Zugang zu deinen Gefühlen hast, dann sag, hier und jetzt fällt es mir schwer, Zugang zu meinen Gefühlen zu haben. Also wirklich, was ist gerade da im Raum? Und das ist voll in Ordnung. Baby Steps, okay? Also es ist kein Sprint. Und ja, ich sag auch immer zu meinen Kundinnen, geh das mit Neugier an. Geh das mit Neugier an und ganz, ganz viel Mitgefühl. Ich danke dir ganz sehr für deine Zeit und für deine Ratschläge, darf ich alles sagen, für dein Know-how, für deine Erfahrungen, für deine hilfreichen, umsetzungsfähigen Tipps, die du hier in meinen Podcast gebracht hast. Ich werde, wie gesagt, deine Arbeit verlinken. Ich bin auch ganz interessiert an dem Buch, das du gerade schreibst.
Das dauert noch ein bisschen, ja, aber
es ist aber schon da, Quantenfeld. Also, willst du noch was sagen?
Ich
sag, komm in deine Entspannung. Es gibt nichts zu tun. Ja, okay. Also ich danke dir ganz sehr. Und ja, wir hören uns wieder.